Also ich finde dafür, dass es so ein invasiver Eingriff ist, so finde ich das, was bei rumkommt, jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker hauen, ne?
Da habe ich ehrlich gesagt jetzt gar keine Erklärung dafür. Es sind ja völlig konträre Ergebnisse.
Ich glaube einfach, wahrscheinlich hätten 20 Patienten mehr das Ruder schon rumgerissen. Aber das ist natürlich spekulativ.
Ich finde, die Daten, die wir haben, sprechen ja eigentlich auch dafür, dass es was bringt.
Kardioquartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Kardioquartett Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Helink, ich bin Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen und mit mir begrüßen Sie die Karin Ribbak, niedergelassene Kardiologin in Dessau.
Hallo.
Felix Jansen, Oberarzt an der Uni in Bonn.
Hallo zusammen.
Und Javid Hashemi, Assistenzarzt an der Charité in Berlin.
Rub it in. Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus der Herzinsuffizienz vor. Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und Karin fängt direkt an mit Dictate-AHF und den SGLT2-Inhibitoren mal wieder.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe heute eine Studie ausgesucht, die das immer wieder brisante Thema, welches Medikament oder welche Medikamentenkombination hilft, eigentlich dem akut dekompensierten HF-Patienten am schnellsten oder am besten. Ja, in dieser Situation spielen diuretisch wirkende Medikamente nicht zuletzt natürlich durch die Symptomverbesserung subjektiv für den Patienten eine entscheidende Rolle. Und die SGLT2-Hämmer, ja, die längst zur Pflichttherapie der HF gehören, werden immer mal wieder so nicht zu Unrecht als teures Diuretikum bezeichnet. Die Frage ist also, was leisten Sie denn eigentlich in der Akutphase der Herzinsuffizienz? In einer Hotline-Sitzung im August diesen Jahres auf dem Europäischen Kardiologenkongress wurde also diese Dictate-AHF-Studie vorgestellt, die den Nutzen einer frühzeitigen Gabe von Dapagliflozin auf die Rekompensation der Patienten untersucht hat. Dictate war prüferinitiiert, multizentrisch, prospektiv, randomisiert und stammt aus der Arbeitsgruppe von Cox et al. Aus Nashville. Untersucht werden sollte die Hypothese, ob durch die frühzeitige Gabe bzw. Akutgabe von Dapagliflozin in Kombination mit einem Schleifendiuretikum neben der schnelleren Entstauung letztlich auch ein besseres Outcome nach der Entlassung zu erzielen ist. Es wurden also 238 Patienten randomisiert. Einschlusskriterien waren Alter natürlich über 18 Jahre und sie mussten innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme unabhängig von der EF Dapagliflozin bekommen. Und es war also klar, dass es hier eine IV-Schleifendiuretika-Therapie geben musste. Zunächst war die Studie für Patienten mit Diabetes 2 nur konzipiert worden und auch mit einer GFR von über 30. Das ist dann geändert worden, erweitert worden, sodass mit und ohne Diabetes eingeschlossen wurde. Und auch die GFR über 25 Milliliter pro Minute pro 1,7 Quadratmeter zugelassen war. Einfach, um die Patientenzahlen zu erweitern. Ausgeschlossen waren Typ 1 Diabetes, systolischer Blutdruck unter 90, Ketoazidose in der Vorgeschichte und eine inotrope IV-Therapie. Diese 238 Patienten wurden also randomisiert auf zwei Arme innerhalb 24 Stunden nach Klinikaufnahme. Der erste Arm hat 10 Milligramm Dabagliflozin plus ein protokollgeführte diuretische Therapie und natürlich auch die Standard-of-Care-Medikation der Herzinsuffizienz bekommen. Im zweiten Arm gab es nur diese protokollgesteuerte diuretische Therapie plus Standard-of-Care-Medikation. Was heißt es protokollgesteuert? Die IV-Schleifendiuretika-Dosis wurde in beiden Behandlungsarmen auf das Ziel von 3 bis 5 Liter Urinausscheidung pro Tag titriert. Und interessanterweise wurden da also extrem hohe Dosen von Furosemid bis 900 Milligramm pro Tag toleriert, bevor man zusätzlich ein Thiazid-Diuretikum hinzugegeben hat. Was war der primäre Endpunkt? Primäre Endpunkt war die diuretische Wirksamkeit von der Aufnahme bis zum Tag 5 ausgedrückt, also in der Formel als kumulative Gewichtsänderung in Kilogramm pro kumulative Schleifendiuretika-Dosis in Milligramm. Das primäre Ergebnis wurde dann über alle Behandlungszuordnungen hinweg anhand eines Proportionalortsregressionsmodells geprüft, das das Ausgangsgewicht berücksichtigt hat und somit eine vergleichbare Basis erreicht worden ist. Sekundäre Ergebnisse waren die Inzidenz der Verschlechterung der Herzinsuffizienz während des Krankenhausaufenthaltes, 30 Tage Wiederaufnahme, diabetische Ketoazidose, längere Krankenhausaufenthalte wegen Komplikationen, also Hypotonie, Hypoglykämie und die Veränderung der EGFR vom Ausgangswert bis zum Ende der Studie. Baseline-Charakteristika waren eigentlich ziemlich einfach. Durchschnittsalter 65 Jahre, 61% Männer, 71% Diabetiker insgesamt, EF unter 40% hatten 52% der Patienten, Blutdruckwerte um 120 im Durchschnitt, GFR 53 Milliliter. Die Furosemid-Dosis, also vor der Randomisierung, lag im Mittel um die 80 Milligramm. Was ist rausgekommen? Die nach Anpassung an das Ausgangsgewicht, also die adaptierten berechneten Werte, betrug die Odds Ratio für die diuretische Wirksamkeit im Vergleich zur Standardbehandlung in der Dabagliflozin-Gruppe 0,65, Konfidenzintervall 0,41 bis 1,01, P-Wert von 0,06. Das war also nicht signifikant für den primären Endpunkt. Die 24 Stunden Natriurese und die Diurese in der Dabagliflozin-Gruppe gehörte also zu den explorativen Endpunkten. Dabagliflozin hat sowohl die 24 Stunden Natriurese als auch die 24 Stunden Urinausscheidung signifikant verbessert mit P-Werten von 0,025 und 0,005. Die sekundären Endpunkte, es war also darüber hinaus, was ich Ihnen gerade erzählt habe, hat das Dabagliflozin die Zeit bis zum Abschluss der erforderlichen IV-Diuretika-Therapie und auch die Zeit bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus signifikant verkürzt mit P-Werten von 0,006 und 0,007 als P-Wert. Und als letzten Punkt erwies sich Dabagliflozin bei allen diabetischen und kardiorenalen Behandlungsergebnissen ohne relevante Nebenwirkung. Also das galt für den Blutdruck, für die Hypoglykämien, für die GFR-Veränderung und natürlich auch für die Genitalinfektion, was ja bei den SGLT2-Hämmern scheinbar doch nicht so selten ist. Zusammenfassend kann man sagen, die frühzeitige Gabe von Dabagliflozin bei akuter Herzinsuffizienz hat zwar nicht zu einer statistisch signifikanten Verbesserung der diuretischen Wirksamkeit geführt, zeigte aber schon einen Trend in diese Richtung. Die Natriurese und die Diurese wurde gesteigert in der Dapagliflozin-Gruppe. Die Gesamtdosis der Schleifendiuretika war geringer oder der erforderlichen Diuretika. Und auch die Dauer der IV-Therapie konnte verkürzt werden. Was bedeutet hat, dass die Zeit bis zur Krankenentlassung deutlich verkürzt wurde. Und die Sicherheit hatte ich gerade schon betont, dieser Substanzen. Ja, im Fazit, die Gesamtheit der Daten unterstützt also den frühzeitigen Beginn der Behandlung mit Dapagliflozin bei akuter Herzinsuffizienz, was zu einer schnelleren Entstauung führt und vielleicht natürlich, was von Dapagliflozin ja auch zu erwarten ist, eine Optimierung der leitlinienkonformen Therapie.
Prima. Ich glaube, die Studie war einfach nur unterpowered. Also 0,06, also hallo, was ist denn da schiefgelaufen? Und wenn ich das mit Empulse vergleiche, die ja mehr als doppelt so viele Patienten hatten, aber eben einen hierarchischen Composite-Endpunkt, dann finde ich diesen Endpunkt schon etwas ungewöhnlich. Hier kumulative Gewichtsveränderung geteilt durch kumulative Schleifendiuretika-Dosis. Wobei, wenn man sich ja die Einzelkomponenten anschaut, dann ist die kumulative Gewichtsveränderung das Problem, weil da hat sich eben nichts getan bei den Schleifendiuretika. Dosen, das war ja eben deutlich niedriger bei der Dapagliflozin-Gruppe.
Mhm. Genau so ist es. Aber es gab ja auch auf dem Heart Failure Kongress in Prag eine Studie, wie hieß sie denn? Warte mal, Dapa-Resist, glaube ich. Da haben die geprüft damals bei Diuretika-Resistenz und da waren die Ergebnisse eigentlich anders. Da hat das nicht zu einer verstärkten Diurese geführt und auch nicht zu einer Verbesserung der Schleifendiuretika-Dosis und auch nicht zu einer Verbesserung der zeitigeren Krankenhausentlassung. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt gar keine Erklärung dafür. Es sind ja völlig konträre Ergebnisse.
Karin, gab es denn eigentlich eine Subgruppenanalyse vielleicht, dass man sich nochmal angeschaut hat, Patienten mit einer hochgradig eingeschränkten Pumpfunktion, dass sie vielleicht mehr von so einer Kombinationstherapie profitieren?
Also es gibt dazu noch kein Paper, Felix. Ich kann dir nicht sagen, also es war auf dem ESC und auch in den aktuell vorhandenen Daten gab es noch keine Subgruppenanalyse. Aber vielleicht, wenn das Paper dann publiziert ist, dass man da wäre zumindest so spannend. Ich finde ja auch, die EF war ja doch über 40, wenn 50% über 45 EF hatten, dann waren das ja nicht so viele Schwerstkranke dabei.
Aber irgendwie stammt die Studie auch aus einer Zeit, als man die SGLT2-Inhibitoren noch nicht so gut kannte, habe ich das Gefühl. Es wurden ja die ersten 16 Monate nur Diabetiker eingeschlossen, wie du gesagt hast. Dann waren Ausschlusskriterien, die fand ich interessant, Serumglucose unter 80 und IV-Inotropika. Das heißt, man hat da wirklich die Patienten ja stark vorselektiert und hat offenbar den SGLT2-Inhibitoren auch in Richtung Glukosesenkung sehr viel zugetraut. Mhm. Wollte da tatsächlich auf Nummer sicher gehen.
Ja, ich finde das sowieso immer schwierig, wenn dann die Einschlusskriterien nochmal geändert werden, wenn die Studie schon läuft. Ne? Mhm. Also da habe ich immer so meine Bedenken.
Ja, deswegen waren es 71% Diabetiker in der Studie. Ne?
2020 ist die Studie sozusagen angemeldet worden. Wussten eigentlich schon auch, nicht so viel wie heute, aber schon so ein bisschen mehr auch, oder?
Ja, eigentlich schon. Wobei es wurde ab April 20 wurde rekrutiert. Das heißt, wahrscheinlich haben die Studie angemeldet, wie du sagst, schon im April 2019 oder sowas. Mhm. Und das war eben genau die Zeit, in der das Wissen kumulierte. Na gut, also ich finde es schade, ehrlich gesagt, dass die Studie jetzt mit einem P von 0,06 nicht signifikant war. Ich glaube einfach, wahrscheinlich hätten 20 Patienten mehr das Ruder schon rumgerissen. Aber das ist natürlich spekulativ.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, bei so einer Studie, wir lernen ja, also in jeder unserer Seminare für die Studierenden dürfen wir erzählen, dass sie dann nicht nur auf den P-Wert schauen sollen. Und dass man sozusagen die Gesamtheit der Evidenz sich anschauen soll, muss man sagen, da reiht es sich ja eigentlich ganz gut ein. Ne? Also ordnet sozusagen, es reiht sich sozusagen in diesen Kreis in Informationen, auch an diesen Studien, die du ja sagen mit einer anderen Substanz hast du ja selber mitgewirkt dran, Stefan. Ne? Also da hatten wir ja auch schon mal besprochen in unserer Runde. da reiht sich das jetzt total ein und zeigt, offensichtlich die Wirkung ist da. Und wenn das P hier an dieser Stelle, also wenn es die einzige Studie wäre, wäre es schwierig, aber es reiht sich irgendwie gut ein. Und man sollte den P-Wert vermutlich dann jetzt auch nicht überbetonen an der Stelle, ne? Genau.
Aber ich meine, wir sollen ja die Substanz sowieso ganzzeitig geben, ja. Also ich kann da jetzt auch nicht.
Ja, es geht mir, glaube ich, auf die Dings, auf die Funktion. Ne? Wir ja. wissen nicht so ganz, was ist es denn, was den Trick halt so macht für uns, und da zeigt es ein bisschen mehr Einblick. Ja.
Irgendwie muss ich immer den Bremser machen, weil wir kommen schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste.
Sorry.
Und ich fürchte, uns rennt die Zeit davon, wir müssen weitermachen. Und außerdem wollte ich ja auch noch was sagen und wollte euch die Monitor-HF-Studie vorstellen. Die wurde gerade publiziert aus der Arbeitsgruppe von Rudolf de Boer, der ja von kurzem in Holland von Groningen nach Rotterdam gewechselt hat. Und die Studie wurde im Lancet publiziert. Und es geht letztendlich um die Implantation von dem CardioMEMS-System. Es wurde randomisiert, Open Label allerdings, wurden Patienten eingeschlossen mit NYHA3 in 25 Zentren in den Niederlanden, die alle das CardioMEMS-System implantiert bekamen oder Standard of Care. 172 Patienten hatten Standard of Care, 176 Patienten bekamen das CardioMEMS implantiert, insgesamt 348 Patienten. Und da war der primäre Endpunkt eine Verbesserung des KCCQ, also der im Fragebogen erhobenen Lebensqualität nach 12 Monaten. Ein sekundärer Endpunkt war die Veränderung der herzinsuffizienzbedingten Hospitalisierungshäufigkeit. Da war ein deutlicher Effekt zugunsten des CardioMEMS-Systems auf die KCCQ gemessene Lebensqualität zu verzeichnen, im Mittel um plus 7,05 Punkte. In der Standard-of-Care-Gruppe gab es keine bzw. eine minimale Minustendenz, also minus 0,08 Punkte im KCCQ-Score. Die Patienten erhielten das Gerät 3 Wochen nach der Randomisierung und waren angehalten, sich täglich eben den PA-Druck dazu messen. Das Ganze wird deswegen betont, die Wichtigkeit der Studie, weil gesagt wird, dass es bisher das System in Europa nur minimal implantiert wird. Und dass es bisher auch eigentlich nicht bezahlt wird in europäischen Ländern, was auch daran liegt, dass vor allen Dingen die vorhandenen Daten aus US-Studien stammen und dass die ESC der Geräteimplantation nur eine 2b-Empfehlung gegeben hat. Und muss man vielleicht noch kurz in den Kontext stellen, dass es ja die Champion-Studie gab, die 550 Patienten eingeschlossen hatte, alle NYHA3. Und es da eine 28-prozentige Reduktion in der Herzinsuffizienz-Hospitalisierung nach 6 Monaten gab. Und dann gab es noch die GUIDE-HF-Studie mit 1000 Patienten, die allerdings NYHA 2 bis 4 waren und insgesamt ein neutrales Outcome hatte. Wenn man aber da eine Covid-Subanalyse gemacht hatte, auch da zeigte sich dann eine Reduktion der Herzinsuffizienz-Hospitalisierungen. Also in der Summe eine positive Studie mit einem Reduktion bzw. einer Verbesserung des KCCQ, also der Lebensqualität, aber auch der herzinsuffizienzbedingten Hospitalisierung in der Gruppe, die das CardioMEMS-System implantiert gekriegt hatte. Ich persönlich finde den Endpunkt KCCQ sehr weich, bin damit so ein bisschen unglücklich, gerade auch bei einer Open-Label-Studie. Und weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Vielleicht könnt ihr kommentieren, wie viele Patienten mit dem CardioMEMS-System ihr in Behandlung habt und ob ihr das System implantiert. In Göttingen machen wir es eher selten, was wahrscheinlich eben an den Punkten liegt hier, die geringe Empfehlung der ESC und das Problem mit der Bezahlung.
Aber Karin, du findest das gut, ne?
Ja. Wir haben zwar jetzt auch nicht viele Patienten, 5. Es ist ja so ein bisschen analog bei den Devices mit den Optiwall-Geschichten, ne? So, Wobei das System hier sehr viel sensitiver zu sein scheint als das mit der Thoraximpedanz, ne? Das System. Aber ja, die Bezahlung ist natürlich wirklich ein wichtiger Punkt. Und da halten sich auch die Kliniken sehr zurück. Wie ist das bei euch, Felix? Genauso wahrscheinlich, ne?
Ja, genauso. Wird schon vielleicht ja 10-mal im Jahr, würde ich jetzt sagen. Hm. Also schon auch eher selten. Stefan, was ich mich jetzt noch gefragt habe, wie ist denn, also offensichtlich hat ja hier CardioMEMS schon zu einer Verbesserung der Lebensqualität und auch der Hospitalisierung, zu einer reduzierten Hospitalisierung geführt. Aber das heißt, dann ist auch entsprechend auf die Druckwerte, die mittels CardioMEMS-System erhoben worden sind, auch reagiert worden, oder?
Genau, es gab dann eine Anpassung der Therapie. Das heißt, im Wesentlichen wurden die Diuretika angepasst bei den Patienten, okay, wenn eben da der PA-Druck gestiegen ist. Und es gab in allen Gruppen, es gab einen deutlichen Unterschied bei 5 Punkten, aber auch 10 Punkten, aber auch 15 Punkten Verbesserung. Es gab zum Beispiel 33% der Patienten mit CardioMEMS hatten eine mindestens 15 Punkte KCCQ-Verbesserung. Das ist schon was Relevantes. Aber man darf, wie gesagt, nicht vergessen, das war Open Label.
Ah. Aber es ist schon so, man kann ja mit dieser frühzeitigen IV-Diuretika-Therapie wirklich super, super Ergebnisse erzielen. Ne? Das sehen wir ja immer wieder. Und wir machen das in unserer Herzinsuffizienzambulanz schon in großem Stil. Und das schlägt sich natürlich auf die Lebensqualität der Patienten zurück. Das ist doch klar, wenn die nicht ins Krankenhaus müssen und eben mal so eine Woche zu uns kommen. Das finde ich jetzt auch nicht verwunderlich. Insofern ist das schon ein super System.
Aber ich finde das System eigentlich auch sehr gut, weil die Implantation geht relativ schnell. Das ist ja ein venöser Zugang. Und das hat man innerhalb von einer Viertelstunde ist es implantiert. Muss man die Leiste ein bisschen abdrücken und dann ist das Gerät drin. Und ich glaube eigentlich schon auch, dass man damit durch diese dauerhafte Überwachung die Kompensation gut vorbeugen kann. Und ich finde, die Daten, die wir haben, sprechen ja eigentlich auch dafür, dass es was bringt.
Ich kann mir das auch gut vorstellen. Also grundsätzlich glaube ich das auch. Also es ist jetzt nicht eine Frage von nicht an das System glauben, sondern das war ja mehr so eine Studienkritik, dass ich den Endpunkt weich fand und auch das nicht blinde Design.
Aber also ich finde dafür, dass es so ein invasiver Eingriff ist, so finde ich das, was bei rumkommt, jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker hauen, ne?
Das ist dafür tatsächlich eigentlich relativ dünn. Ich glaube, da braucht man tatsächlich eine größere Studie mit mehr Patienten, um mehr harte Endpunkte zu haben.
Ja, wir haben doch auch Studien dazu geführt mit harten Endpunkten. Da kam dir jetzt auch nichts irgendwie raus.
Aber es wäre doch mal interessant, wie die Patienten, die jetzt ohne das Device telemedizinisch geführt werden in den Herzinsuffizienzzentren, ne?
Ich glaube, genau, das macht es halt irgendwie aus.
Waage, Blutdruck und solche Geschichten, ob da wirklich so ein Riesenunterschied ist, dass das rechtfertigt, dass du so x paar tausend Euro ausgibst für das System. Klar, es ist bequem, natürlich.
Mhm, genau.
Also ich kenne so, erinnert mich immer so unsere Labormedizinsvorlesung, ja, wer viel misst, misst viel Mist. Ja, es ist halt irgendwie. Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich irgendwie also Added Value hat für uns. Also das ist ja auch mitunter, also ich meine, das ist ja auch mitunter einer der Gründe, warum wir in der Klinik das so wenig zur Anwendung bringen. Weil, also finanzgetrieben, wenn der Kardiologe ein neues Gimmick hat, ein neues Tool, was er irgendwo einbauen kann, ja, ist das geringste seiner Sorgen, wie wird es vergütet an der Uniklinik. Ja? Sondern es wird ja erstmal eingebaut. Ja. Und auch das passierte bei uns nicht so, wie es sonst passiert.
Das war doch mal ein schönes aber Schlusswort, oder? Nee, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte einmal fragen, hatten die ein höheres Komplikationsrisiko jetzt, dass man vielleicht die Invasivität auch noch einmal objektiviert?
Als sie Gesicht bekommen haben, vermutlich schon.
Ja, aber wenn ja, welche? Leistenblutungen wahrscheinlich dann, oder?
Ja, wenn, dann wären das Leistenblutungen gewesen sein. Aber da müsste ich jetzt tatsächlich noch mal nachgucken, was die für Komplikationen hatten. Weil ich glaube, dass insgesamt die Verträglichkeit war ziemlich gut. Also wie du schon sagst, weil das ist ja kein großer Akt, das zu implantieren.
Weil ich fand, in den anderen Studien war es immer, hatten die ein bisschen mehr Leistenkomplikationen, aber es gab jetzt keinen Need für eine operative Revision oder sowas. Das war dann wirklich Hämatomen in der Regel. Aber klar, Javi, du hast schon recht. Also es wird immer schnell eingebaut und so richtig überzeugend sind die da. Klar, es zeigt alles in die richtige Richtung. Aber dass man da jetzt signifikant vielleicht auch Mortalität langfristig senken kann, kenne ich auch keine Daten dazu.
Also die hatten bei 4 Patienten eine device-related complication, nämlich zweimal Hämoptysen und zwei Arrhythmien, die invasiv überwacht werden mussten. Also das sind bei der Patientenzahl von 348 Patienten, die hier eingeschlossen wurden, die Hälfte davon mit dem Device versehen, ist das natürlich auch eine minimale Komplikationszahl.
Okay. Ja, sehr schön. Dann fasse ich die Studie noch einmal kurz zusammen. Karin hat uns die Dictate-HF-Studie vorgestellt, die auf dem ESC vorgestellt worden ist. Es gibt noch keine wissenschaftliche Publikation dazu, aber was wir hier gesehen haben, war, dass Dapagliflozin bei der akut dekompensierten Herzinsuffizienz bei Patienten, die ohnehin schon ein Schleifendiuretikum erhalten, verabreicht werden kann. Und es in dieser Studie auch einen Trend gab zu einer verbesserten diuretischen Wirkung und einem verkürzten Krankenhausaufenthalt, auch wenn diese Daten jetzt aufgrund der relativ geringen Patientenzahl nicht signifikant waren in der Studie. Aber insgesamt doch ein positiver Effekt von Dapagliflozin bei diesen Patienten. Und Stefan hat eben die Monitor-HF-Studie vorgestellt, die im Lancet publiziert worden ist. Hier ging es um die Frage, ob die Implantation eines Cardio-MEMS-Systems, also eines Systems, was den pulmonalarteriellen Druck misst, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe einen Benefit hat für die Patienten. Und hier haben wir eine verbesserte Lebensqualität gesehen bei den Patienten, die mit Cardio-MEMS behandelt worden sind, oder auch eine reduzierte herzinsuffizienzbedingte Hospitalisierung bei einer geringen Komplikationsrate, wie wir es gerade nochmal festgestellt haben. Das heißt zusammengefasst ja auch ein positiver Effekt von Cardio-MEMS, aber Kritikpunkt ist hier sicherlich der schwache primäre Endpunkt der Lebensqualität. Das war die 31. Folge von Herzinsuffizienz kompakt und es geht weiter am 1.11. mit der 32. Folge. Schalten Sie gerne wieder ein. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin.
Das war Cardioquartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.